The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 26. März.
Ja, dann müssen Sie einfach durch.
So Gregor Gysi anlässlich der Konstituierung des 21. Deutschen Bundestags in seiner Rede als Alterspräsident. Damit lieferte er selbst eine treffende Überschrift für seine Ansprache, die eigentlich doch eine Ansprache über das Parlament an das Parlament sein sollte. Gysi aber gab stattdessen den Wolfgang Lippert des Bundestags und präsentierte ein Kessel Buntes. Ein bisschen Weltpolitik, ein bisschen Selbstgefälligkeit und jede Menge linke Programmatik. Der wohl stärkste Moment seiner schwachen Rede war die Mahnung zu einer Debattenkultur, die Andersdenkende nicht diffamiert.
Die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages geht davon aus, dass man durch die Bundeswehr und deren Waffen ein hohes Abschreckungspotenzial benötigt, sodass kein Land sich wagte, uns anzugreifen. Sie meinen, dass nur auf dieser Basis auf Augenhöhe Verhandlungen geführt werden können. Diejenigen, die das anders sehen, zum Beispiel ich, dürfen diejenigen, die diesen Standpunkt vertreten, niemals als Kriegstreiber bezeichnen. Denn sie wollen ja auf ihrem Weg Frieden sichern.
Und andererseits, so Gysi über die Minderheit im Bundestag, die einen anderen Weg zum Frieden sieht.
Diese Minderheit im Bundestag setzt deshalb auf Deeskalation, Interessenausgleich, viel mehr Diplomatie, gegenseitige Abrüstung und die strikte Wahrung des Völkerrechts durch alle Staaten. Das ist ihr Weg zum Frieden. Die anderen sollten solche Menschen nicht als Putin-Knechte bezeichnen, denn es geht ihnen auch um nichts anderes als um Frieden.
Die Herausforderungen eines Parlaments, das in den kommenden 4 Jahren in einem Weltenumbruch die Interessen des deutschen Volkes zu vertreten hat. Es hätte das Thema seiner Rede werden können. Doch Gysi sprang kängurugleich durch Außen- und Innenpolitik, von der Umsatzsteuer für Weihnachtsbäume über die Zwei-Staaten-Lösung für Israel bis zur Steuererhöhung für die sogenannten Reichen. Auch das Verhältnis von West- und Ostdeutschland streifte er, kritisierte die DDR, sei auf Staatssicherheit und Mauertote reduziert worden. Und schließlich erging sich Gysi dann in einer Kommissioneritis. Für Rente, für Fragen der Steuergerechtigkeit, für die Finanzierung des Gesundheitswesens und für Bürokratieabbau schlug er die Gründung überparteilicher Gremien vor. Und das Volk, das bedachte Gysi auch.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ihm möchte er einen Feiertag schenken.
In diesem Jahr begehen wir den 80. Jahrestag der Befreiung von der Hitler-Diktatur und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Richard von Weizsäcker hat als Bundespräsident als erster am Bundestag erklärt, dass es sich um eine Befreiung auch des deutschen Volkes handelte. Die übergroße Mehrheit unserer Bevölkerung so. Deshalb schlage ich vor, den 8. Mai, zumindest in diesem Jahr, aber eigentlich generell, zu einem bundesweiten gesetzlichen Feiertag zu erklären.
Und damit nicht genug.
Und der Frauentag, der 8. März, der bisher nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein gesetzlicher Feiertag ist, sollte auch zu einem bundesweiten werden.
Es war der Schlusspunkt seiner 36-minütigen Rede. Oder auch von 36 Minuten Gysi und wie er die Welt sieht. Dass die Kraft einer Ansprache nicht die Zahl der Worte ausmacht, das hat Konrad Adenauer gezeigt. Er eröffnete 1965 als Alterspräsident den 5. Deutschen Bundestag und er hielt die kürzeste Rede, die ein Alterspräsident je gehalten hat. Sie bestand aus 3 Sätzen. Ich zitiere: Sie wissen, dass nach Artikel 38 des Grundgesetzes jeder Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes ist. Wir werden aller menschlichen Voraussicht nach während der nächsten 4 Jahre schweren Zeiten entgegengehen. Ich hoffe und bin davon überzeugt, dass sich dann alle Mitglieder dieses Hauses dieser Gemeinsamkeit ihrer Verpflichtungen bewusst sind. Zitat Ende. Dem ist nichts hinzuzufügen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Journalist Deniz Yücel spricht mit mir über die aktuellen Entwicklungen in der Türkei.
İmamoğlu ist der einzige Politiker in der Türkei, der Erdogan gleich 3-mal geschlagen hat in 3 Wahlkämpfen in Istanbul. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass er ihn bei der nächsten Wahl schlagen würde.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die jüngste Aufregung in der Kryptobranche. Außerdem gedenken wir eines Pendels, das die Welt veränderte, und hören rein in den Start einer der Glanzkarrieren des Popgeschäfts. Eine Woche ist es her, dass die Erdogan-Regierung den Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu verhaften ließ und dann auch des Amtes enthob. Seitdem gehen Tag für Tag türkeiweit Zehntausende auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren und ihre Solidarität mit İmamoğlu zu zeigen. Er ist der Mann, der beste Aussichten hat, die nächste Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Für Erdogan ein guter Grund, İmamoğlu aus dem Weg zu räumen. Doch in der türkischen Bevölkerung wird das nicht widerstandslos hingenommen. Deniz Yücel ist Journalist. Er war mein Kollege bei der Welt und dort war er Türkei-Korrespondent. Und er hat am eigenen Leib die Willkür des Erdogan-Staates erfahren. Wegen angeblicher Terrorpropaganda wurde Deniz 2017 in der Türkei verhaftet, saß fast ein Jahr in Untersuchungshaft, mehr als 290 Tage davon isoliert in einer Einzelzelle im Gefängnis Silivri, dem Gefängnis, in das nun auch İmamoğlu gebracht worden ist. Wie gefährlich können die jetzigen Proteste Erdogan werden? Was passiert mit İmamoğlu und ist die Türkei auf dem Weg in eine Diktatur? Über all das habe ich mit Deniz gesprochen. Guten Morgen, lieber Deniz.
Guten Morgen, Dagmar.
Deniz, der türkische Präsident Erdogan hat vor wenigen Tagen den Bürgermeister Istanbuls, Ekrem İmamoğlu, verhaften lassen und ihn mittlerweile seines Amtes enthoben. İmamoğlu werden ja große Chancen zugesprochen, die nächste Präsidentschaftswahl gewinnen zu können. Also Erdogan will offenbar einen Mitbewerber aus dem Weg räumen. Das erinnert mich sehr an die Methode Putin. Ist die Türkei auch endgültig auf dem Weg zu einer Autokratie oder ist sie es gar schon?
Ich glaube, eine Autokratie ist die Türkei schon längere Zeit. Also es gab einen entscheidenden Moment, wo Erdogan sich dazu entschieden hat, Proteste niederzuknüppeln und allein das Land mit den 51-52% zu regieren, die an seiner Seite standen. Das waren die Gezi-Proteste. Das war der Turning Point. Und seither, mit allen Etappen, die es danach gab, den Putschversuch, den Ausnahmezustand, dieses Präsidialsystem, dieses Aberwitzige, was es gerade gibt, was unter den Bedingungen in einer Volksabstimmung, unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes 2017 eingeführt wurde. Das war die Zeit, die ich auch als besonderer Gast des türkischen Staatspräsidenten in Silivri verbringen durfte, wo Ekrem İmamoğlu jetzt ist und viele seiner Mitstreiter.
Für unsere Hörer zur Einordnung, Silivri ist das Gefängnis in Istanbul und in diesem Gefängnis, Deniz, hast du auch gesessen, weil der türkische Staat dir Terrorismus vorgeworfen hat.
Ja, aber der Weg zur Autokratie war vorher schon. Dazu gehörte sozusagen der Demokratie rein nominell zu verstehen. Demokratie ist Abstimmung und wer die Mehrheit hat, 51% hat, kann tun und lassen, was er will. Ohne zu bedenken, dass zur Demokratie ein ganzes System von Verfahren und Prozeduren gehört. Dazu gehören Minderheitenrechte, dazu gehört das Recht auf Demonstrationsfreiheit, auf Meinungsfreiheit. All das war Erdogan egal. Er hat immer gesagt, ich habe die Mehrheit, ich bin gewählt und ich kann tun und lassen, was ich will. Und der Übergang von der Autokratie zur Diktatur ist in dem Moment erreicht, wo die Opposition auch nicht mehr in einen unfairen und ungleichen Wahlkampf den Kandidaten ihrer Wahl schicken kann, sondern wo dieser Kandidat unter fadenscheinigen Gründen verhaftet wird, weil das, glaube ich, das sage ich auch nochmal gerne, İmamoğlu ist nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Korruptionsermittlungen in Haft. In einem Land, wo wirklich systematische Korruption herrscht, wo Erdogan bei dem großen Korruptionsskandal 2013 seinen Hausimam hat eine Fatwa erstellen lassen, dass Korruption ja nicht Diebstahl bedeutet, dass in so einem Land, wo eine absolute Straflosigkeit für die herrschende Elite um Erdogan selbst, seine Person, seine Familie herrscht, İmamoğlu Korruption vorzuwerfen, das hat wirklich schon was Dreistes. Aber selbst die Haftbegründung stützt sich allein auf die Aussagen anonymer Zeugen, die vom Hörensagen etwas berichten. Und es geht einzig und allein darum, einen Bewerber auszuschalten, der nicht gute Chancen hätte, sondern gegen den Erdogan umgekehrt keine Chance hätte bei der nächsten Präsidentschaftswahl. İmamoğlu ist der einzige Politiker in der Türkei, der Erdogan gleich dreimal geschlagen hat in drei Wahlkämpfen in Istanbul. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass er ihn bei der nächsten Wahl schlagen würde.
Du hast eben die Verfassungsänderung von 2017 erwähnt. Und diese Verfassung sieht ja vor, dass für den Präsidenten maximal 2 5-jährige Legislaturperioden möglich sind. Das heißt, 2028, wo die nächste reguläre Wahl stattfinden sollte, dürfte Erdogan gar nicht mehr antreten. Man hat sich aber eine Hintertür offen gelassen, nämlich sollte das Parlament in der zweiten Amtsperiode des Präsidenten vorgezogene Neuwahlen beschließen, dann kann der amtierende Präsident nochmal antreten. Bereitet Erdogan das gerade vor?
Auf jeden Fall. Ich glaube, er bereitet ganz offensichtlich vor, entweder durch eine Verfassungsänderung, dafür bräuchte er aber eine Zweidrittelmehrheit, die hat er nicht, also auch mit seinen Bündnispartnern nicht, aber er sucht nach irgendeinem Weg und zur Not, wenn er es dann könnte, würde Erdogan auch nicht scheuen, so viele Abgeordnete der Opposition verhaften zu lassen und das Mandat zu entziehen, bis die notwendige Mehrheit erreicht ist. Die Frage ist, ob er das kann.
Was hält ihn im Moment von so etwas ab?
Die Proteste. Also die Proteste waren vom ersten Tag von Imamoglus Verhaftung an, waren die an den Universitäten, die Studenten waren sehr stark auf der Straße. Das ist auch nicht von der JP kontrolliert, das ist eine Eigenbewegung. Und ich glaube, nicht nur die Menge derer, die auf der Straße waren, hat das Regime überrascht, sondern auch die Breite. Und ich glaube, diese Quantität wie Qualität des Protests hat das Regime davon abgehalten, einen Schritt zu machen, der mit Sicherheit geplant war, nämlich Imamoglu nach seiner Verhaftung nicht nur zu abzusetzen und zu verhaften, sondern auch die Stadt Istanbul unter Zwangsverwaltung zu stellen. Also so, wie man das seit Jahren in den kurdischen Gebieten praktiziert. Das haben sie dann doch nicht gemacht. Und die Frage ist, wie auch die Opposition jetzt mit dieser Wut, die sich hier entlädt, weil für die Leute geht es ja nicht um Imam, also für die meisten, gerade für die jungen Leute, geht es nicht um Imamoglu oder um die Frage, wer ist Bürgermeister von Istanbul.
Worum geht es?
Es geht um die eigene Zukunft. Es geht um das eigene Leben. Also so wie bei den Protesten im Gezi-Park 2013, der Abriss eines Stadtparks im Zentrum der Stadt nur der Auslöser von etwas wurde. Da war eine Generation, eine junge Generation am Start, die als erste ohne Angst vor der Polizei aufgewachsen war. Sozusagen unter den guten Jahren des mittleren Erdogan. Wirtschaftliche Boomjahre, politische Liberalisierung. Und diese Generation war unter Freiheiten aufgewachsen und spürte dann plötzlich, dass diese Freiheiten weggenommen werden. Und dagegen richtete sich das Aufbegehren. Aber es ging nicht um Brot.
Und jetzt geht es um Brot als Einordnung. Die Türkei ist in einer wirtschaftlich miserablen Lage. Die Inflation liegt aktuell bei fast 40%. Sie ist schon mal viel, viel höher gewesen. Und diese Wut, wie du es formuliert hast, entlädt sich jetzt in diesen Protesten. Also es sind nicht nur Proteste einer jungen Generation, weil sie gehen ja vor allem erstmal von den Universitäten sind sie ausgegangen.
Wie gesagt, 2013, die jungen Leute damals sind aufgewachsen in den Boomjahren von Erdogan und in der Zeit der Liberalisierung. Die heutige Generation ist aufgewachsen und man kann das nur so drastisch formulieren. Sie ist aufgewachsen in einem Scheißstaat. Die haben es satt, die sehen für sich keine Perspektive, keine Zukunft und die wollen aber trotzdem kämpfen um eine Zukunft, um ein Leben in der Türkei, um sich nicht dazu gezwungen zu sehen, auszuwandern. Also in den letzten Jahren haben mehrere hunderttausend junge Leute die Türkei verlassen. Und das sind nicht die, die im Schlauchboot nach Europa kommen, sondern gut ausgebildete Leute, die Fremdsprachen können, mit Kontakten ins Ausland, die dann nach Deutschland, nach Kanada, nach Frankreich, nach Großbritannien gehen, weil sie in der Türkei für sich keine Zukunft sehen.
Wie schätzt du ein, wie es für Imamoglu weitergehen wird? Was werden diese Proteste bewirken?
Also ich glaube zunächst mal, dass diese Proteste ihm wahnsinnig gut tun. Das Gefühl kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also für mich waren keine Millionen auf der Straße, aber ich bin ja auch kein Politiker. Aber der Protest, die Solidarität, die mich auch in meiner hinter den Gefängniszellen von Silivri erreicht hat, das hat mir total gut getan. So dieses Gefühl, du bist dann entweder ganz allein oder mit ein, zwei anderen hinter Mauern, hinter Gittern, Stacheldraht. Und ein solcher Zuspruch, das bedeutet auch, das Gefühl so, okay, dann habe ich also im Leben nicht alles falsch gemacht, wenn sich so viele Leute hinter mich stellen. Formal betrachtet, dass Erdogan Imamoglu zulassen wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl, halte ich nach jetzigem Stand für ausgeschlossen. Eine Untersuchungshaft wäre da übrigens kein Hindernis, aber es gibt ein Beleidigungsverfahren, in dem Imamoglu schon zu über zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde und zu einem politischen Betätigungsverbot. Das ist noch nicht rechtskräftig und außerdem wurde von Erdogan, bei dem der nie nachweisen konnte, dass er selbst im Besitz eines Hochschulabschlusses ist und damit die Voraussetzung erfüllt, Staatspräsident zu werden, wurde Ekrem İmamoğlu einen Tag vor seiner Festnahme seinen Universitätsabschluss entzogen. mit der Begründung, er habe als Student vor 35 Jahren irregulärerweise sei er von Publizistik zu BWL gewechselt.
Und ein Universitätsabschluss ist Voraussetzung, um fürs Präsidentschaftsamt kandidieren zu dürfen.
Dass Erdogan den nicht zulassen wird, das ist, halte ich für sicher, das ist offensichtlich. Aber wenn es politische Entscheidungen sind, die einen formalen Weg finden, dann wird es auch eine politische Frage sein, diese formalen Hindernisse wieder aufzuheben. Als die AKP 2001 gegründet wurde, als Erdogan sich von der alten islamistischen Miligörisch-Bewegung, der er entstammt, losgelöst hat, die AKP gegründet wurde, war Erdogan nicht Parteimitglied. Er war formal nicht Mitgründer, weil nachdem er 1998 als Oberbürgermeister von Istanbul abgesetzt wurde, verbrachte dann noch ein paar Monate im Gefängnis. Das waren sehr, sehr komfortable Bedingungen, unter denen er verbrachte. Aber er war eingesperrt und danach bestand weiterhin ein politisches Betätigungsverbot für ihn. An seiner Stelle kandidierte sein damaliger Weggefährte, später Staatspräsident, noch später, heute gehen sie getrennte Wege, Abdullah Gül. Und Gül hat aber immer allen klargemacht, ich bin hier nur stellvertretend. Ihr wisst, ich bin hier für jemanden, der nicht sein darf. So wurde Abdullah Gül Ministerpräsident, sozusagen treuhänderisch. Aber der Druck in der Türkei wie im Ausland war so groß, dass das damalige Regime, die damaligen Machthaber, und das waren vor allem die Militärs, die konnten diesen Zustand einfach nicht mehr aufrechterhalten. Und dann fand sich ein Gericht, das dieses Verbot aufgehoben hat. Es fand sich ein Weg, eine Nachwahl irgendwo in der Provinz. Erdogan wurde ins Parlament nachgewählt und 5 Monate nach dem Wahlsieg der AKP war Erdogan Ministerpräsident.
Glaubst du, diesen Weg wird die JAP auch gehen?
Ich hoffe es. Ich hoffe, dass sie einen Kandidaten nominiert, weil İmamoğlu ist wirklich, niemand ist unersetzlich, aber İmamoğlu zu ersetzen, das würde der JP im Moment nicht gelingen, weil er hat eine freundliche, charmante Art, auch darin ein absolutes Gegenteil von Erdogan. Also diese integrative Kraft von İmamoğlu, das zu ersetzen, es gibt keinen anderen Kandidaten weit und breit, der das leisten könnte und ein Kandidat, der aber stellvertretend für İmamoğlu kandidiert, das glaubhaft macht, der hat beste Chancen, wobei man natürlich damit rechnen muss, dass Erdogan den genauso versuchen würde, aus dem Weg zu räumen, wie es jetzt bei İmamoğlu macht. Aber der Unterschied zu Russland, um diese Frage noch mal aufzugreifen, was du anfangs gestellt hattest, der Unterschied zu Russland, glaube ich, besteht darin, dass die Türkei bei allen Lücken, Mängeln, die türkische Demokratie immer hatte, die türkische Gesellschaft hat ein Bewusstsein für Demokratie, das Jahrzehnte alt ist. Das unterscheidet die Türkei auch von sämtlichen Ländern des Nahen Ostens. Das haben wir bei allen letzten Wahlen gesehen, als Tausende nächtelang auf den Säcken mit den Wahlzetteln verbracht haben, um Manipulation zu verhindern, weil nochmal ausgezählt wurde. Und Erdogan selber hat ja seine Legitimität immer daraus gezogen, dass er gewählt wurde. Und so unfair und ungleich die Wahlen waren, er wurde gewählt. Und in dem Moment, wo er İmamoğlu absetzt, kratzt er auch an seiner eigenen Legitimität. In der Türkei die Demokratie einfach so abzuschaffen, das ist in diesem Land mit diesem demokratischen Bewusstsein so einfach wie in Russland wird das nicht. Wir sehen gerade in den USA eine noch viel ältere Demokratie, wie viel alles möglich ist. Also deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel Optimismus verbreiten, aber so einfach wie Erdogan das gerne hätte, wird das nicht werden. Das haben auch die letzten Tage gezeigt.
Dennis, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung und Analyse und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Liebe Dagmar, danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt der US-Präsident für Aufregung in der Kryptobranche. Meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street weiß mehr dazu. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Genau, die Medienfirma von Donald Trump hat eine neue Partnerschaft mit der Krypto-Plattform Crypto.com angekündigt. Die wollen zusammen eine neue Serie von ETFs und verwandten Finanzprodukten entwickeln. Die ETFs sollen dann wohl einen Fokus auf Made-in-America-Investitionen haben und neben Vermögenswerten wie Bitcoin auch traditionelle Wertpapiere enthalten. Die Anleger reagierten auch echt positiv auf diese Nachricht. Die Aktie von Trump Media stieg um 8,9%. Allerdings ist sie seit Jahresanfang immer noch knapp 33% im Minus. Die Aktie ist ja grundsätzlich sehr newsgetrieben und es geht dabei nicht wirklich um das Unternehmen hinter der Aktie. Das hat letztes Jahr einen Verlust von $400 Millionen gemacht bei einem Umsatz von nur $3,6 Millionen. Ist also höchst unprofitabel. Die Partnerschaft mit Crypto.com könnte zwar neue Einnahmequellen erschließen, die große Frage ist aber auch noch, ob das Ganze überhaupt von den Behörden abgesegnet wird.
Und BYD hat sich in die Bücher schauen lassen. Anne, sag uns, wie sieht es bei dem E-Autobauer aus?
Sehr gut, Dagmar. BYD hat mit seinen Zahlen Tesla überholen können. Der Umsatz stieg um 29%, der Gewinn um 34%. BYD verkaufte letztes Jahr insgesamt 4,25 Millionen Fahrzeuge, davon 1,76 Millionen reine E-Autos. Zum Vergleich, Tesla brachte in diesem Zeitraum 1,79 Millionen E-Autos auf die Straße. BYD ist einfach besser darin, bezahlbare E-Autos zu bauen. Außerdem ist BYD extrem innovativ und arbeitet ja gerade an Ladestationen, die E-Autos innerhalb von 5 Minuten für eine Reichweite von 400 Kilometern aufladen können. Im laufenden Jahr plant BYD zwischen 5 und 6 Millionen Autos zu verkaufen. Auch die Anleger waren super happy. Die BYD-Aktie ist seit Jahresanfang um mehr als 50% im Plus, die von Tesla seither rund 30% im Minus.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass sich in Zeiten der Aufklärung die Naturwissenschaft den Doktrinen der Kirche beugt. Das dachte sich zumindest Léon Foucault. Darum nutzte der rebellische Physiker am heutigen Tag im Jahr 1851 die höchste Kirchenkuppel Frankreichs für ein spektakuläres Experiment. Er hängte ein 67 Meter langes Drahtseil an der Decke auf und ließ daran einen 28 Kilo schweren Pendelkörper schwingen.
In der Einladung zu dieser Präsentation steht: Sie sind eingeladen zu sehen, wie die Erde sich dreht.
So erzählt es eine ARD-Dokumentation. Und ja, obwohl die Grippe in Paris tobte, war die Kirche voller Schaulustiger. Foucault führte vor, dass das Pendel, das dicht über dem Boden hin und her schwang, im Verlauf der Zeit langsam seine Richtung änderte. Und damit bewies er, es gibt eine andere, unsichtbare Kraft, die Einfluss auf das Pendel nimmt, nämlich die Rotation der Erde. Und auch physikferne Laien konnten dabei zusehen und lernen. Eine Sensation. Der Wissenschaftler wurde mit diesem Experiment über die Pariser Stadtgrenzen hinaus berühmt. Das Foucault'sche Pendel schwingt bis heute weltweit zur Anschauung in Universitäten, Wissenschaftsmuseen und in den Treppenaufgängen alter 60er-Jahre-Gymnasien. Umberto Eco schrieb sogar einen Roman mit dem Titel »Das Foucault'sche Pendel«. Dabei hatte der geniale Autodidakt Foucault noch so viel anderes geleistet. Er hatte die Geschwindigkeit von Licht berechnet. Er hatte eine besondere Art der Fotografie entwickelt, mit der er die Sonne und deren Flecken festhalten konnte. Er hatte eine Schreibmaschine für blinde Menschen erfunden. Was aber im Gedächtnis bleibt, ist das Pendel und die Tatsache, dass die Erde sich dreht. Foucault hat damit bewiesen, dass es Fakten gibt, die unumstößlich sind. Und diese Erkenntnis gilt es heutzutage vielleicht noch viel mehr zu betonen als damals im Jahre 1851.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass vor genau 52 Jahren 4 Schweden mit einem simplen Ring Ring die Musikwelt zum Beben brachten und damit den Grundstein für eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten legten. Der Inbegriff von Glitzer, Glamour und Pop-Perfektion. So kennen wir die ikonische Band aus Schweden. Aber die Hitmaschinen mit Plateauschuhen und Pailletten-Overalls. 1974 traten die 4 Schweden an die Mikrofone beim Eurovision Song Contest und ergatterten mit ihrem Song Waterloo nicht nur den Siegertitel des Grand Prix, sondern eroberten ganz Europa im Sturm. Ja, und der Rest, der ist Popgeschichte. Aber wie sahen die Anfänge des populären Quartetts aus? Die Geschichte dieser 4 ist wie ein musikalisches Puzzle. Björn der Folky trifft in den 70ern auf Benny den Rocker. Beide machen Musik und fangen an, gemeinsam Songs zu schreiben. Allerdings nur so semi-erfolgreich, bis sie ihre Freundinnen dazu holen. Agneta Felskog und Annifried Lyngstad. Agneta mit Schlagererfahrung und Annifried, deren Stil durch Jazz- und Pop-Einflüsse geprägt ist. Sie brachten den Glamour und die Stimmen mit, die die Lieder zum Leben erweckten. Et voilà, die perfekte Pop-Formel war geboren. Und dann schreiben wir den 26. März 1973. In den Stockholmer Metronome-Studios herrscht gespannte Aufregung. Die 4, die sich ja mehr zufällig als geplant zusammengefunden haben, veröffentlichen ihr Debütalbum. Ring Ring soll es heißen, genau wie der Titelsong. Damals firmierte die Truppe noch unter dem etwas sperrigen Namen Björn und Benny, Agneta und Anifried. Das klang eher nach einer Anwaltskanzlei als nach einer Popband. Ihr Titelsong Ring Ring wird in Schweden ein Hit. Doch international, da klingelt es noch nicht so richtig. Was niemand ahnt, dieses Album ist der Startschuss für eine Karriere, die ihresgleichen sucht. Die vier schreiben Popgeschichte, nämlich als, wie sie sich dann etwas später umbenannten, ABBA. Ihren weltweiten Durchbruch erlangten sie, wie gesagt, mit Waterloo. Ab da begann der kometenhafte Aufstieg. Hits wie Mamma Mia, Dancing Queen und Fernando gingen um die Welt. Und in Australien hatte ein TV-Special über ABBA sogar mehr Zuschauer als die Mondlandung 1969. Doch der Erfolg hatte seinen Preis. Unter dem Rampenlicht und den endlosen Tourneen litten die privaten Beziehungen. Beide Ehen zerbrachen. Trotzdem waren die vier professionell genug, um weiter Musik zu machen. Nachdem es nach ihrem letzten Studioalbum The Visitors 1981 still um ABBA wurde, löste das Musical Mamma Mia in den 90er Jahren erneut einen ABBA-Hype aus und brachte ihre Hits einer neuen Generation nahe. Insgesamt über 400 Millionen verkaufte Tonträger. Ihr Greatest-Hits-Album ABBA Gold glänzte als zweitmeistverkauftes Album aller Zeiten in Großbritannien. Und ABBA steht auf Platz 22 der Liste der meistverkauften Künstler aller Zeiten. Direkt hinter Bruce Springsteen und noch vor den Bee Gees. Tja, und weil Ring Ring als Weckruf für eine Ära des Pops bis heute nachhallt, macht es in diesem Podcast für Aufgeweckte natürlich auch Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.